Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Post macht ihre Sache insgesamt recht gut, doch nachlassen oder weiter abbauen liegt nicht drin, sagen die Postüberwacher. Schweizer Medienunternehmen büßen weiter Werbeeinnahmen ein, 15% minus im vergangenen Jahr. Zürichs Prime Tower ist ausgewachsen. Beim höchsten Gebäude der Schweiz kann Aufrichte gefeiert werden. Das amerikanisch-israelische Spitzengespräch in Washington war exzellent. Konkrete Politik sieht anders aus, tönt es aus dem Nahen Osten. Um 13 Uhr der Faktor Zeit. Geschichten und Reportagen über Menschen und ihren Umgang mit der Zeit, dieser eigentümlichen Sache, die man hat oder sich nimmt, die man klug einteilt oder leichtsinnig vertrödelt oder gar verliert, weil man sie absitzen muss.
Das ist sicher verlorene Zeit, oder? Das ist garantiert sicher verlorene Zeit, oder?
Die Zeit im Gefängnis, heute um 1. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Nadja Ruch.
Die Regulationsbehörde für die Post befürchtet, dass die Schweizerische Post ihre Leistungen weiter abbauen könnte. Das dürfe aber nicht passieren, hält die Behörde in ihrem Jahresbericht fest. Sie kritisiert zum Beispiel, dass viele Briefkästen vor 12 Uhr mittags geleert werden. Wenn ein Brief erst am Nachmittag eingeworfen wird, bleibt er bis am anderen Morgen liegen. Auch ein neues Zustellungskonzept verunsichert die Behörde. Die Post prüft zurzeit, ob Privatpersonen ihre Briefe erst am Nachmittag erhalten könnten. Weiter vermisst die Behörde den freien Wettbewerb bei der Briefpost. Trotz Liberalisierung beherrsche die Post diesen Markt. Insgesamt ist die Regulationsbehörde mit den Leistungen der Post aber zufrieden. Schweizer Medienunternehmen haben letztes Jahr mit Werbung erneut weniger verdient. Die Einnahmen sanken um 15% auf knapp 3 Milliarden Franken, wie eine Studie des Verbandes Schweizer Presse zeigt. Die fehlenden Inserate in Zeitungen hätten nicht auf deren Online-Seiten platziert werden können. Denn Inserate würden häufig direkt über Internetsuchmaschinen laufen, heißt es in der Studie weiter. Trotz der sinkenden Werbeeinnahmen steht Sparen für viele Medienunternehmen nicht mehr an erster Stelle. Nur noch 20% wollen die Kosten unbedingt senken, 2008 waren es noch 40%. Stattdessen wolle man sich auf Kundenbeziehungen und neue Technologien konzentrieren. In Zürich wird heute das Aufrichtfest des höchsten Gebäudes der Schweiz gefeiert. Mit 126 Metern hat der Prime Tower seine endgültige Höhe erreicht. Die 36 Stockwerke wurden in anderthalb Jahren hochgezogen. Noch ist das Gebäude aber im Bau. Der Prime Tower wird nicht nur wegen seiner Höhe ein Wahrzeichen der Stadt Zürich sein, sondern auch wegen seiner Fassade aus grünem Glas auffallen. In Deutschland hat die Finanzkrise weniger Arbeitslosigkeit verursacht als in den meisten anderen OECD-Ländern. Dies geht aus dem Beschäftigungsausblick hervor, den die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung veröffentlicht hat. Dank flexiblen Arbeitszeiten und Regelungen für eine erleichterte Kurzarbeit hätten rund 200.000 Arbeitsplätze erhalten werden können. Heute liegt die Arbeitslosenquote in Deutschland unter dem OECD-Durchschnitt, während sie vor der Krise noch überdurchschnittlich hoch war. Kritisch äußert sich der OECD-Bericht zur Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland. Arbeitslose seien durchschnittlich länger auf Arbeitssuche als anderswo. Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa hat nun auch mit dem Bodenpersonal eine Einigung erzielt zu Lohnfragen und Arbeitsbedingungen. Der bestehende Vertrag wird bis Ende 2011 verlängert, wie die Gewerkschaft Verdi und die Lufthansa bekannt gaben. Bis auf Weiteres gibt es keine Lohnerhöhungen. In den letzten Monaten hatte Lufthansa langwierige Vertragsverhandlungen mit den Piloten geführt. Auch sie endeten mit einer Einigung. Die deutsche Polizei hat im Bundesland Rheinland-Pfalz einen jungen Syrer festgenommen. Die Behörden verdächtigen ihn, im Internet Mitglieder und Sympathisanten für Terrororganisationen geworben zu haben, darunter für Al-Qaida. Im deutschen Koblenz stehen zurzeit zwei mutmaßliche Al-Qaida-Aktivisten vor Gericht. Sie sollen einem verurteilten Extremisten Geld und Ausrüstung organisiert haben für eine Reise ins pakistanisch-afghanische Grenzgebiet. In China ist der frühere Justizdirektor der Millionenstadt Chongqing hingerichtet worden. Der Ex-Funktionär war zum Tod verurteilt worden, weil er die organisierte Kriminalität in der Stadt gefördert habe, von Zuhälterei bis zu Schiebereien mit Immobilien. In den vergangenen Monaten wurden in Chongqing Dutzende von Menschen wegen ähnlicher Vergehen zum Tod oder zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Im thailändischen Ferienort Pattaya ist der russische Dirigent Michail Pletnyov vorübergehend festgenommen worden. Die Polizei wirft dem 53-Jährigen vor, einen Minderjährigen sexuell missbraucht zu haben. Sollte sich der Verdacht bestätigen, drohen dem Dirigenten bis zu 20 Jahre Haft. Pletnyov ist künstlerischer Leiter des russischen Nationalorchesters. Zudem ist er erster Gastdirigent des Tessiner Orchesters Orchestra della Svizzera Italiana.
Nicht schlecht sei also, was die Post insgesamt leiste. Wir zeigen in den nächsten Minuten aber auch, was besser sein könnte, und besuchen die Konkurrenz, die mit der Post wetteifert. Und weitere Stichworte: Lehrkräftemangel, was Schulbehörden in den Ferien auf Trab hält. Prime Tower, wo Zürich ganz hoch hinaus wollte und jetzt ist. Sehr schönes Verhältnis, was vom amerikanisch-israelischen Spitzentreffen in der Nahostregion ankommt. Finalhoffnungen, wie sich Spanien vor dem Spiel gegen Deutschland Mut macht. Und der Faktor Zeit ist zur Sommerzeit Titel und Thema einer Reihe von Reportagen, anstelle des Tagesgesprächs am Mittag und des Echo-Dossiers am Abend. Zeit im Knast ist verlorene Zeit, sagt der Strafgefangene, den wir besucht haben, und mit dem Faktor Zeit habe man sich im Gefängnis Tag für Tag auseinanderzusetzen. Faktor Zeit im 1. und 4. um 1, jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.019 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu 1.33,16 gehandelt, der Dollar zu 1.05,96. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es sonnig und oft wolkenlos, nur im Süden bilden sich gegen Abend einige Quellwolken. Im Norden werden mit Bise 27 Grad erreicht, im Wallis und Tessin wird es bis 31 Grad heiß. Am Donnerstag und Freitag ist es weiterhin sommerlich und es wird noch heißer. Die Temperaturen steigen in der ganzen Schweiz auf 29 bis 33 Grad. Im Süden ist es am Donnerstagmorgen hochnebelartig bewölkt. Verkehrsinfo Deres von 12.38 Uhr. In der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern Stau bei der Ausfahrt Affoltern wegen eines Unfalls auf der Hauptstrasse.
Zu oft komme die Post zu spät an, lautete letztes Jahr die Kritik der sogenannten Postregulationsbehörde, die die Arbeit der Post überwacht. Die Kritik scheint gewirkt zu haben. Im diesjährigen Bericht stellt die Behörde eine Verbesserung fest. Aber sie beobachtet andere unschöne Entwicklungen bei der Post. Pascal Krauthammer.
Briefe, die verspätet bei Herrn und Frau Schweizer ankommen, gibt es immer seltener. Die Schweizerische Post hat hier Punkte wettgemacht durch die Inbetriebnahme des neuen Briefzentrums Herkingen im Kanton Solothurn beispielsweise. Rund 98% aller A-Post- und B-Postbriefe kommen inzwischen rechtzeitig an, stellt Marc Furrer, der Leiter der Postregulationsbehörde PostREG, zufrieden fest.
Erstens ist die Pünktlichkeit besser geworden der Briefzustellung und zum anderen auch diese Schließung der Briefkästen, das war ein Ärgernis überall, dann auch die Frühleerungen und so weiter. Da hat die Post, glaube ich, gemerkt, dass sie etwas zu weit geht mit der Rationalisierung und hier ist ein Umdenken zugunsten des Kunden festzustellen.
Trotz dieser positiven Nachricht, die PostREG beobachtet auch Entwicklungen bei der Schweizerischen Post, die sie beunruhigen. Beispielsweise, dass immer mehr Briefkästen teilweise schon am Morgen geleert werden, womit der A-Postbrief, der am Nachmittag eingeworfen wird, eventuell liegen bleibt. Sorgen bereitet der Postreg auch das Pilotprojekt im Kanton Waadt, bei dem die Zustellung der Briefpost auf den Nachmittag verlegt wurde. Für Marc Fuhrer ist diese Nachmittagszustellung kein gangbarer Weg.
Die meisten Leute können gut leben damit, wenn die Post erst um 6 Uhr oder um 7 Uhr abends kommt. Aber es gibt Leute, die natürlich die Post spätestens am Mittag im Hause haben wollen. Und von daher sind wir optimistisch, dass auch hier das Interesse des Kunden, eben die Post möglichst vor dem Mittag zu erhalten, auch respektiert wird.
Hintergrund des Pilotprojektes ist übrigens die Tatsache, dass das Volumen der adressierten inländischen Briefe weiterhin rückläufig ist. Gründe dafür sind Geschäftskunden, die ihre Sendungen zusammenlegen. Zudem macht das E-Mail dem klassischen Brief immer mehr Konkurrenz. Apropos Konkurrenz, ein eigentlicher Wettbewerb findet bei der Briefpost noch immer nicht statt, auch wenn der Bundesrat vor einem Jahr die Monopolgrenze von 100 auf 50 Gramm gesenkt hat und nun auch private Postanbieter Briefe über 50 Gramm befördern dürfen. Postregleiter Marc Fuhrer.
Also die Auswirkung der Marktöffnung auf 50 Gramm ist gering. Selbst wenn sie auf 0 Gramm ginge, wäre sie nicht sehr groß. Das kennt man aus anderen Ländern, Deutschland, Schweden. Die Verschiebung der Marktanteile bei einer Marktöffnung ist nicht allzu groß.
Für die Postregulationsbehörde ist auf jeden Fall klar, auch eine weitere Öffnung des Postmarktes in der Schweiz würde die Grundversorgung nicht gefährden.
Pascal Krauthammer hat es gerade gesagt, auch wenn es vom Gesetz her inzwischen möglich wäre, beim Transport von Briefen erwächst der Schweizerischen Post noch kaum Konkurrenz. Erst gerade ein Unternehmen verteilt schon aktiv Briefpost über 50 Gramm. Es heißt Quickmail und ist erst 8 Monate jung. Susanne Giger besuchte das Verteilzentrum von Quickmail in der Ostschweiz.
Eine Lagerhalle außerhalb St. Gallen. Viele hohe Gestelle auf den langen Ablageflächen liegen verschiedene Bünde. Hier zum Beispiel kleine, etwa 100-grämmige Kataloge. Thomas Ullmann von Quickmail.
Die physische Arbeit beginnt hier, wenn die Kunden ihre Sendungen anliefern.
Das Versandhaus zum Beispiel sendet diese Bünde von Katalogen. Ein Mitarbeiter von Quickmail bindet diese mit einer Maschine wiederum zusammen, wie folgt.
Dann werden hier die Sendungen nach den Transporttouren, zurzeit sind es rund 250 Transporttouren, sortiert.
Quickmail hat in den ersten Monaten für ihren ersten Testmarkt, die Ostschweiz, 250 Touren festgelegt. Jeder Haushalt, jedes Haus wurde von Hand erfasst und nummeriert und es wurde eine optimale Tour festgelegt.
Es ist natürlich eine Fleißarbeit, weil wir können nicht auf irgendetwas Bestehendes zurückgreifen, sondern wir erschließen sämtliche Gebiete neu.
Und für die Touren hat Quickmail eigene Zusteller rekrutiert, sozusagen Quickmail-Pöstler. Die haben keine gelben Ausrüstungen, sondern tragen blau-silberne Taschen.
Den größten Teil der Zusteller, der ist mit dem Fahrrad unterwegs. Es gibt aber auch Autotouren für eher ländliche Gegenden. Es gibt Mofa-Touren und es gibt Fußtouren.
Der älteste der inzwischen 180 Teilzeitangestellten sei 71 Jahre alt, der jüngste 19. Es gäbe aber auch viele Mütter. Das Auffallende am ganzen Prozess: keiner muss irgendetwas sortieren. Quickmail gibt nämlich seinen Kunden, zum Beispiel dem Versandhaus, ihre Nummerierung der Haushalte weiter. Und diese drucken dann die Kataloge entsprechend dieser Reihenfolge. Die Bünde entsprechen somit automatisch der Route, die der Quickmail-Pöstler abspult. Dies sowie schlanke Strukturen mit nur 6 Vollzeitbeschäftigten seien der Grund, weshalb Quickmail 15% günstiger sein könne als der gelbe Riese, sagt Thomas Ullmann. Aber er kämpft auch mit Herausforderungen, zum Beispiel bei Adressänderungen.
Wir haben keinen Zugriff auf diese Daten, die hat nur die Schweizerische Post. Das bedeutet, dass wir melden dem Kunden elektronisch, welche Sendungen aus welchem Grund nicht zugestellt werden konnten.
Und gemeinsam versuche man dann, die Adressen zu aktualisieren. Ein Jungunternehmen, das jeden Tag dazulernt und eigene Erfahrungen machen muss, ein aufwendiger Prozess. Andere mögliche Konkurrenten scheuten bisher diesen Aufwand, zumal der Markt noch klein ist. Nur ein Viertel der Briefpost ist nämlich über 50 Gramm schwer. Der große Rest fällt immer noch unter das Monopol der Post. Dennoch, Quickmail wolle so schnell wie möglich viele Haushalte erschließen, damit es sich für seine Kunden lohne, sagt der Verwaltungsratspräsident Peter Stössel in seinem Büro. Jetzt seien es mit der Ostschweiz 10%.
Ende 2011 werden wir auf 65% sein und dann im 2012 eigentlich etwa auf 85%.
Alle Haushalte würden sie aber nie abdecken können. Das sei für einen kleinen Anbieter zu teuer.
Sage ich mal, wenn Sendungen auf den Sentis gehen oder vielleicht ins hinterste Weißtannental, da werden wir wahrscheinlich nicht dabei sein.
Auch wenn der Briefmarkt in einigen Jahren vollständig geöffnet wird, so dürften sich Mitbewerber vor allem auf den Massenversand konzentrieren, weil dieser lukrativer ist. Einzelne Briefe und Randgebiete bleiben Aufgabe des gelben Riesen. Des Service Public. Briefkästen in den blau-silbernen Farben von Quickmail wird es wohl nie geben.
In den meisten Kantonen haben die Schulferien begonnen. Nur für manche Schulbehörden ist es diesmal kein angenehmer Sommer, weil sie noch freie Stellen besetzen müssen, bis das neue Schuljahr in wenigen Wochen beginnt. In grenznahen Kantonen bietet sich eine Möglichkeit an, den Lehrkräftemangel zu entschärfen. Man sucht in Deutschland oder in Österreich. Eine Patentlösung gegen den Lehrermangel ist das aber nicht, wie der Bericht von Freddy Gasser zeigt.
Zu einer Schulklasse gehört eine Lehrerin oder ein Lehrer. Nur für immer mehr Schulen in der Schweiz ist dies je länger, desto mehr ein dringendes Personalproblem. Weniger in der Ostschweiz, umso dringender aber im Moment im Kanton Zürich, wie Martin Wendelspiess, der Leiter des Volksschulamtes, erklärt.
Also wir haben im Moment rund 210 offene Stellen. Da hat es auch Kleinstpensen darunter, Fachlehrerstunden. Wirklich auf dem Magen liegen uns die 55 Klassenlehrerstellen und da sind wir ein bisschen höher als vor einem Jahr.
So prekär das Problem, so ungewöhnlich zum Teil die Methoden, mit denen es die Gemeinden zu lösen versuchen. Vor allem die grenznahen Kantone spienzeln dabei vermehrt nach Österreich und Deutschland. So erzählt Peter Gerber, Schulleiter in Bülach und Präsident des Zürcher Schulleiterverbandes.
Das wird genutzt. Ich weiß, Winterthur beispielsweise hat in Süddeutschland Inserate geschaltet. Doch auch Deutschland selbst hat Lehrermangel. Der Zulauf ist nicht wahnsinnig riesig.
Noch gezielter geht der Kanton Aargau vor. Mit rund 130 Inseraten in deutschen Zeitungen versucht man, die rund 60 offenen Vollzeitstellen, mehr als doppelt so viele wie vor einem Jahr, zu besetzen. Rund 100 Interessenten hätten sich bisher gemeldet, mindestens 10 würden auch angestellt, sagt Christian Eberli vom Aargauischen Volksschulamt. Wobei, der Wechsel von einem Deutschen in ein Schweizer Schulzimmer sei nicht immer unproblematisch.
Es ist der Umgang mit den Eltern, es ist die Sprache und auch das etwas forsche und direktive Auftreten. Das sind halt unterschiedliche Kulturen.
Im Aargau würden deshalb ausländischen Lehrerinnen und Lehrern in den ersten Monaten gezielt die Schweizer Gepflogenheiten nähergebracht. In Basel-Stadt wiederum ist die Integration von ausländischen Lehrerinnen und Lehrern kein Problem, wie Regierungsrat Christoph Eymann betont.
Das ist eine Gewohnheit bei uns. Wir haben sehr viele aus dem Elsass, aus Süddeutschland hier, die arbeiten. Und jetzt sind sie halt auch im Lehrerberuf. Und deshalb ist das nicht so bewegend und hat nicht irgendwie einen Kulturschock ausgelöst.
Im Gesundheitswesen oder der Industrie möge das Grenzgängertum ja angehen. Aber, sagt hingegen der Bildungsdirektor des Kantons Basel-Land, Urs Wüthrich, Bildung sei mehr als nur Mathematik, Deutsch und Geografie.
Es geht darum, junge Menschen für die Wirtschaft, aber gleichzeitig für die Gesellschaft fit zu machen. Dies setzt voraus, dass wir Lehrpersonen rekrutieren können, die einen Bezug zu unserer Region haben, die die Menschen verstehen, die hier leben. Und von daher halte ich einen engen Bezug zum Lebensraum für unverzichtbar.
Innerhalb der Schweiz hingegen könnte man den Lehrermangel lösen, indem man es den Lehrerinnen und Lehrern zum Beispiel einfacher mache, von einem Kanton in andere wechseln zu können. Zum Beispiel mit gemeinsamen Ausbildungs- und Lehrplänen, wie dies letzte Woche die 6 Kantone Aargau, Zürich, beide Basel, Solothurn und Bern vorstellten, oder wie es das Konzept Lehrplan 21 zumindest begünstigen würde.
Die Schweiz wächst in die Höhe. In verschiedenen Städten werden Hochhäuser gebaut. Das höchste ist seit heute in Zürich. Der Prime Tower Kostenpunkt über 100 Millionen Franken. Das 36-stöckige grüne Glashochhaus beim Bahnhof Zürich-Hardbrücke hat heute Aufrichte. und Zürich-Korrespondent Klaus Ammann war heute früh auf der Baustelle.
In einem roten Gitterkäfig, dem Fassadenlift fürs Baumaterial, geht's hoch bis ins 21. Stockwerk. Gesamtprojektleiter Alain Kapt.
Wir sind mit dem Rohbau fertig, das heißt, die letzte Decke ist gegossen. Wobei in diesem speziellen Hochhausbau ist bereits die Fassade sehr weit fortgeschritten und auch der Innenausbau in über 20 Geschossen angefangen. Das heißt, alle Gewerke arbeiten zurzeit gleichzeitig.
400 Handwerker, Architekten, Planer und Bauleiter arbeiten mit. Ein Stockwerk pro Woche haben sie in den letzten Monaten gebaut. Ab dem 21. Stockwerk geht's heute noch zu Fuß höher hinauf. Im 32. Stock zeigt Alain Kapt auf ein Metallseil, die sogenannte Lifeline, die auf Hüfthöhe rund um den achteckigen Turm gespannt ist.
An dieser Lifeline hängen sich die Fassadenmonteure, die Bergsteiger, Stalte tragen, an. Und am Deckenrand in schwindelnder Höhe montieren sie die Fassadenelemente. Das sind 4400 Elemente. Jedes ist 400 Kilo schwer.
Ganz oben schließlich, auf dem Dach in 126 Metern Höhe, sticht die phänomenale Rundumsicht ins Auge. Bis weit auf den Zürichsee, aber auch ins Limmatal und in Richtung Zürich-Nord liegt einem die Agglomeration zu Füßen. Man ist sozusagen auf Augenhöhe mit dem Uetliberg. Die bis zu 10-stöckigen Häuser der Umgebung wirken von hier oben winzig. Eine ähnliche Aussicht werden künftig die Gäste des exklusiven Restaurants im 35. Stock des Hochhauses genießen können. Außer dem Restaurant sind heute fast 3/4 der 40.000 Quadratmeter Büroflächen vermietet. An Anwaltskanzleien, Banken und Personalvermittler. Bis der Prime Tower im nächsten Mai bezugsbereit ist, werden auch die letzten Lücken gestopft sein, ist Markus Graf, der CEO der Bauherrin Swiss Prime Site, überzeugt. Denn Hochhäusern gehöre die Zukunft.
Weil die Schweiz ist gebaut. Wir haben alles und jedes eingezont, was möglich ist. Und zukünftig müssen einfach weitere Hochbauten entstehen. Es muss nicht ganz schnell gehen. Man muss speziell planen für diese Hochhäuser, aber ich glaube, das ist nicht das Letzte in Zürich.
Und schon gar nicht in der Schweiz. Die Bauherren des neuen Zürcher Wahrzeichens, die bereits den Messeturm in Basel gebaut haben, arbeiten zurzeit intensiv an einem Hochhausprojekt in Genf.
Exzellente Gespräche in sehr freundschaftlicher Atmosphäre hätten sie geführt, sagten US-Präsident Obama und der israelische Premier Netanyahu übereinstimmend und lächelten sich zu. Das israelisch-amerikanische Verhältnis, bis vor kurzem noch als schwer belastet, bis fast zerrüttet beschrieben, sieht seit gestern wieder sehr schön aus. Das Treffen sei atmosphärisch gelungen, heißt es in den Medien. Und inhaltlich. Was haben die beiden Politiker konkret erreicht oder beschlossen, was dem Nahostfriedensprozess neuen Schub geben könnte? Nahostkorrespondentin Irene Meyer ist der Frage nachgegangen.
Konkrete Politik sieht anders aus. US-Präsident Obama und der israelische Premier Netanyahu traten vor die Medien, sie lobten einander ausführlich und Obama pries die unzerstörbare, außergewöhnliche israelisch-amerikanische Freundschaft.
The bond between the United States and Israel is unbreakable.
Fast beiläufig sprach der amerikanische Präsident dann von seiner Hoffnung, dass die Palästinenser und Israelis innerhalb 3 Monate direkte Verhandlungen aufnehmen. Bei nahezu Fußnote schrumpfte das große Problem, das diesen direkten israelisch-palästinensischen Gesprächen im Wege steht, die israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland und in Ost-Jerusalem. Präsident Obama machte nicht einmal mehr den Versuch, dem israelischen Premier das Versprechen abzuringen, den teilweisen Siedlungsstopp Ende September zu verlängern. Ein Moratorium, das für Jerusalem übrigens gar nicht gilt und den Palästinensern zu wenig weit geht. Ihre Bedingung für direkte Gespräche war bisher ein kompletter Siedlungsstopp auch in Jerusalem. In einer ersten Reaktion heute Morgen wiederholt Präsident Abbas diese Forderung nicht. Es scheint, als spüre er schon den immensen amerikanischen Druck, dem er sich am Ende vermutlich beugen wird. Er verlangt aber, dass ein paar Prinzipien klargestellt werden in Sachen Grenzen und Sicherheit. Weniger diplomatisch drückt Mustafa Barghouti, ein führender, unabhängiger palästinensischer Politiker, seine Frustration aus.
Moving from indirect to direct talks does not mean much.
Der Schritt von indirekten zu direkten Gesprächen bedeutet nicht viel, sagt Baghouti. Das Problem für ihn ist die amerikanische Regierung, die unfähig sei, Druck auf Israel auszuüben, damit sich die Dinge bewegten. Misstrauen als Fundament künftiger Gespräche? Geteilt sind die Reaktionen in Israel. Ein großer Teil der Bevölkerung ist zufrieden. Darunter sind es vor allem die Siedler und die rechtsgerichteten Politiker. Zu diesem Spektrum zählt sich Gideon Levy, Journalist bei der Zeitung Haaretz, nicht. Obama und Netanyahu haben uns keine Antwort gegeben, sagt Levy. Und dabei sei die Frage des teilweise temporären Siedlungsstopps sogar noch eine relativ kleine im Vergleich mit den ganz großen dieses Konflikts. Levy spricht von einer weiteren Phase der Zeitverschwendung, die jetzt beginne und die den künftigen palästinensischen Staat immer mehr zur Illusion mache. Die Fakten im besetzten Palästina untermauern diese Befürchtung. Die israelische Menschenrechtsorganisation B'Tselem stellt fest, dass 42% des Landes in der Westbank von den Siedlern und ihrer immensen Infrastruktur kontrolliert werden. B'Tselem, so ihre Sprecherin Sarit Michaelis, stütze sich dabei auf die offiziellen Daten des Staates.
Looking at official data, so data supplied by the state, we found that 42%.
Präsident Obama habe es mit seiner groß angekündigten Nahostpolitik zu nichts gebracht, urteilt Gideon Levy.
We are now after 1.5 years. A total waste of time, 1.5 years in which we didn't progress even in 1 millimeter.
Keinen einzigen Millimeter sei man vorwärts gekommen in diesen 1,5 Jahren, sagt Gideon Levy.
Deutschland gegen Spanien. Der zweite WM-Halbfinal soll zur großen Revanche der Deutschen werden für die Niederlage gegen die Iberer im Europameisterschaftsfinal vor 2 Jahren. Und die Deutschen haben mit ihren Spielen bisher an der WM überzeugt, begeistert. Wer Argentinien 4:0 schlägt, kann auch den Europameister bezwingen, sagen viele. Aber was sagt man in Spanien dazu? Alexander Gschwind.
Auch in Spanien schafft es die deutsche Riesenkrake Paul vielerorts in die Schlagzeilen, lag sie doch mit ihren Fresstipps bisher immer richtig und entschied sich gestern schon für den Napf der Iberer. Ansonsten aber ist bei allem Zweckoptimismus viel Verunsicherung und Vorsicht spürbar, wie bei allen deutsch-spanischen Begegnungen, auch außerhalb der Stadien. Spanien fordert deutsche Maschine heraus, heißt es im Madrider El País. Barcelonas Vanguardia schreibt fast schon verhalten von einer einzigartigen Gelegenheit zur Überschreitung historischer Grenzen, kam Spanien doch bislang noch in keiner Weltmeisterschaft über den 4. Platz hinaus. Angriffslustig und keck geben sich bloß die Sportzeitungen. Von hier aus in alle Ewigkeit, heißt es bei AS, und Holland erwartet uns im Himmel bei Marca. Den Spielverderber markiert wie immer ausgerechnet der knorrig nüchterne Trainer Del Bosque mit der Warnung vor Vergleichen mit dem Europameisterschaftsfinal 2008 gegen denselben Gegner. Diesmal spielen wir viel weniger konstant, gibt er zu bedenken, und erinnert an das ewige Trauma aller Deutschland-Rivalen. Seit Kindsbeinen wissen wir doch, dass Deutschland immer in den Final kommt.
Desde niño sabemos que siempre Alemania llega al final.
Aber, fügt Del Bosque dann doch trotzig hinzu, können wir uns natürlich nicht mit dem Halbfinal zufrieden geben und muss unser Ziel das Endspiel sein.
Tengo que decir que no nos gustaría pasar como los artífices de haber llegado a semifinales, ni como los culpables de no haber llegado a la final.
Auch Spielmacher Xavi Alonso gibt sich tapfer.
Lo tenemos tan cerca que bueno, pues por eso la concentración, la atención es máxima y para eso nos hemos estado preparando durante.
Das Ziel ist so nah, sagt er fast flehentlich, drum sind auch Konzentration und Anspannung maximal.
4 Wochen schon ist Benny Turnher in Südafrika und hat viel gesehen. Aber nicht unbedingt das, was der normale Südafrika-Tourist dort sucht, schreibt er in seiner Postkarte.
Liebes Rendezvous. Wer nach Afrika fliegt, tut dies meist, um die großen Tiere in freier Wildbahn zu erleben, speziell die Big Five, die großen 5. Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe, Gepard. Meine Safari sah bisher etwas anders aus. Ich habe 7 neue Fußballstadien kennengelernt, 5 Flughäfen, 6 Hotels, 3 Fluggesellschaften. Ich kenne zahlreiche Autobahnabschnitte, habe 12 Sicherheitskontrollen in den Airports und ebenso viele in den Stadien über mich ergehen lassen. Von den Big Five habe ich an einem freien Morgen in einem Park immerhin einige Löwen gesehen, plus 3 Giraffen als Dreingabe. Die Big Five sind für mich ohnehin etwas ganz anderes, nämlich Portemonnaie, Schlüssel, Handy, Akkreditierung und Pass. Würde ich eine dieser Big Five verlieren, ich wäre als Ganzes verloren oder doch zumindest nicht mehr funktionsfähig. Mein Leben dreht sich deshalb ständig um die Frage, habe ich nichts liegen lassen? Habe ich alles dabei? Wo zum Kuckuck ist bloß hier? Mit freundlichen Grüßen aus Johannesburg, Benny Turnher.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.